Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heute ist Stefanie Auras-Lehmann. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Heme heißt Ihr Buch, das heute eine große Rolle spielen wird in unserem Gespräch. Heme, das ist Dialekt. Erklären Sie mal, was heißt Heme?
Ja, Heme ist wirklich umgangssprachlich und heißt zu Hause. Also wenn wir irgendwie nach Hause wollen, dann
typisch
sagen wir...
Typisch brandenburgisch?
Genau, typisch brandenburgisch. Ich gehe jetzt Heme, sagen wir.
Und Sie gehen nicht nur Heme, Sie schmücken sich auch mit Heme. Sie haben nämlich eine kleine Kette um und Ohrringe angesteckt, wo auch Heme draufsteht. Also wir merken schon, Heme, Heimat, ein wichtiger Begriff für Sie. Ist Dialekt sprechen auch Heimat für Sie?
Absolut. Also ich kann mich erinnern, als ich viel unterwegs war in der ganzen Welt und ich in den Regionalzug eingestiegen bin nach Finsterwalde, da hat man gleich den Dialekt gehört und da hat man sich gleich heimisch gefühlt.
Stefanie Auras-Lehmann ist anfangs dem allgemeinen Trend gefolgt und hat nach Abitur und Ausbildung ihre Heimat Brandenburg verlassen, ist aber gegen den Trend wieder zurückgekehrt. Das ist inzwischen aber auch schon wieder 10 Jahre her. So in etwa macht das auch ihre Protagonistin Peggy Piepenkind in ihrem Roman Heme, den ich ja schon angesprochen habe. Aber wenn ich ihn aufschlage, steht da vorne drin, alles fiktiv. Das ist doch aber eigentlich schon sehr stark von ihrer Geschichte geprägt, oder?
Ja, absolut. Also das Buch ist natürlich schon sehr autobiografisch geschrieben. Es sind aber auch kleine Szenen drin, die nicht ganz mit meinem biografischen Lebenslauf übereinstimmen. Ich habe ja über 300 Beratungen durchgeführt mit Rückkehrern und Zuzüglern. Und aus diesen Beratungen hat man natürlich auch viel Persönliches besprochen. Und da ist das ein oder andere auch übernommen. Aber man kann schon sagen, die Peggy, ich sage immer, ja, wir sind verwandt. Es könnte meine Schwester sein. Aber wie das ja so ist bei Verwandtschaft und bei Schwestern, man hat nicht unbedingt die gleichen Charaktereigenschaften oder das gleiche Aussehen.
Und wir werden jetzt auf jeden Fall eine Menge von Peggy und aber auch von Stefanie erfahren. Die stärkste Abweichung wahrscheinlich zu ihrem Leben, Finsterwalde, wird im Roman zu Lieblingswalde. Das habe ich, weil der Ortsname einfach nicht vermittelbar ist, oder?
Nein, gar nicht. Also ich habe mich natürlich, bevor ich geschrieben habe, in verschiedenen Literaturforen erkundigt, ob man jetzt den Ortsnamen sozusagen eins zu eins übernimmt oder einen fiktiven Ortsnamen nimmt. Und Lieblingswalde, ja, es soll natürlich ein bisschen ausdrücken, dass ich da gerne bin, dass es mein Lieblingswalde ist. Und das hat natürlich, klar, einen positiveren Touch als Finsterwalde. Da ist nicht alles finster. Aber ich habe mich einfach dafür entschieden, die Ortsnamen umzunennen. Das ist einfach ein stilistisches Mittel gewesen.
Na und dann eben Piepenkind und so weiter. Das sind dann ja, also man erkennt sofort, da ist jemand mit sehr viel Spaß, glaube ich, an der Sache dran gewesen. Sie wollen eine Rückkehrergeschichte erzählen. Warum eigentlich?
Also ich habe in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, aber auch mit Leuten, die ich einfach im Zug treffe oder die ich im Café treffe, wie auch immer, festgestellt, dass man sich immer gerne über sein Zuhause, über die Heimat unterhält. Und es gibt unheimlich viele Leute, die ganz viel Heimweh haben oder auch ganz viel Heimatgefühle in sich. Und dieses Thema in Zeiten, die sehr turbulent sind, in Zeiten, wo die Gesellschaft sich verändert, ist, glaube ich, auch wichtig, darüber zu sprechen. Und diesen Menschen wollte ich einfach Hoffnung geben und ein Beispiel, wie man es machen kann. Das heißt nicht, dass alle zurückkommen müssen, aber einfach ihnen den Weg aufzeigen, dass es natürlich nicht einfach ist, so wie es bei mir war, aber dass es immer eine Möglichkeit gibt, dass man nicht unglücklich irgendwo in der Welt sitzen muss, wenn man eigentlich Heimatgefühle hat.
Überhaupt zu den Heimatgefühlen zu stehen, ist wahrscheinlich doch schon so ein Punkt, oder? Wenn man eigentlich vermittelt bekommt, großstädtisch ist in oder in die Welt zu gehen ist in, aber dann zu merken, ach, mich zieht es aber doch in mein Dorf zurück. Ist das nicht vielleicht auch so ein Punkt, sich das überhaupt erstmal einzugestehen?
Absolut. Meine Eltern haben ja in Finsterwalde eine kleine Cocktailbar und meine Mama hat immer erzählt, dass gerade an den Feiertagen Ostern und Weihnachten ganz viele Leute in der Bar zu Besuch sind und am späteren Abend, in der späteren Stunde nach dem ein oder anderen Wein dann doch auch gesagt haben, es sieht alles schön aus, mein Leben ist perfekt, aber ich gehöre da eigentlich nicht hin und ich würde gerne vielleicht doch irgendwie zurückkehren. Und das, denke ich, schlummert in ganz vielen und diesen Schritt zu gehen, deswegen ist ja auch unsere Agentur, auf die wir später noch zu sprechen kommen, auch so wichtig, erstmal sich auszutauschen über diese Heimatgefühle und vor denen braucht man sich nicht zu verstecken.
Jan, Sie haben eine richtige Rückkehreragentur gegründet, um da auch zu helfen. Das ist wahrscheinlich eben auch Ihr Anliegen, wirklich mit dem Buch breiter zu zeigen, was alles möglich ist. Ist es auch so ein bisschen diesen Heimatbegriff? Sie haben jetzt das Wort, Sie nehmen das Wort Heimat ja sehr offen in den Mund. Es ist ja ein Begriff, der durchaus auch anders belegt ist, der von anderen belegt wird, von Rechten sehr viel. Ist das etwas, wo Sie sich auch mit auseinandersetzen müssen?
Gerade nach den letzten Wahlen, sage ich jetzt mal, sprechen mich natürlich sehr viele Journalisten, aber auch Bekannte und Freunde darauf an. Aber das ist genau mein Thema, dass ich halt diesen Heimatbegriff ja entpolitisieren möchte. Ich möchte ihn positiv besetzen und ich möchte diesen Begriff einfach nicht den falschen Leuten überlassen.
Und entkrampfen, glaube ich auch, weil Sie gehen wirklich vollkommen entspannt mit dem Begriff Heimat um.
Ja, absolut. Also jetzt auch in meinem näheren Umfeld reden wir davon. Es gibt sogar ein Modelabel, Heimatkult, also oder ganz viele örtliche Anbieter, wie zum Beispiel die Bäckerei Bubner bei uns vor Ort, die hat halt auch in ihrem Slogan, so schmeckt Heimat. Also bei uns in der Region ist das überhaupt positiv besetzt. Ja.
Und wenn da jetzt jemand auf Sie zukommt, meinetwegen von der AfD oder Rechte, haben Sie da Sorge, dass das irgendwie übernommen wird?
Also momentan haben wir da keine Berührungspunkte. Also das trifft sich momentan nicht und ich habe da eigentlich keine Sorge. Im Gegenteil, ich möchte den positiv benutzen. Wir haben ja auch den Heimatladen, den wir so nennen. Und bisher, toi toi toi, aber was nicht ist, kann ja noch werden, hatten wir da noch keine Probleme. Und wenn, werde ich auf jeden Fall versuchen, den Begriff, gut, man kann ihn sehr nicht schützen lassen. Übrigens, Häme habe ich schützen lassen, richtig. aber Heimat, ja, kann ja jeder benutzen. Und ich hoffe, dass er mehr positiv benutzt wird als negativ.
Ja, wahrscheinlich ist diese positive Auseinandersetzung ja schon mal einfach ein gutes Zeichen. Was macht für Sie denn Ihre Heimat im Landkreis Elbe-Elster aus?
Ja, also Heimat ist für mich ganz persönlich, sind es wirklich meine Wurzeln, meine Kindheit. Es ist der Ort. Muss ich mal sagen. Es gibt ja verschiedene.
Wie groß ist der Ort Finsterwalde eigentlich? Vielleicht für alle, die jetzt
der Ort außen. Finsterwalde, ja, hat so 17.000 bis 18.000 Einwohner. Wir waren mal über 20.000. Aber momentan geht es hoffentlich wieder bergauf. Und es ist ja eine süße Kleinstadt im Süden Brandenburgs mit guten Bahnanbindungen. Also, wir haben es halt nicht weit nach Berlin, Dresden und Leipzig. Ich sage immer so drei Städte-Eck sozusagen. Mhm. Ist alles gut zu erreichen. Und ich habe mal eine Umfrage gemacht, was Heimat für meine Leser ist. Und da kamen ganz witzige Sachen raus. Eine Leserin hat gesagt, Heimat ist da, wo man immer einen Parkplatz findet. Und das ist wirklich so. Oder ist ja auch in meinem Buch erwähnt, Heimat ist da, wo man ungefragt an den Kühlschrank gehen kann. Es gibt viele Definitionen. Manche sagen, es ist ein Geruch, ein Gericht. Aber für mich ist es wirklich der Ort mit den Erinnerungen, die ich da habe, als ich klein war.
Das kann man auch gut erkennen. Sie tragen zum Beispiel eine Käppi Spreewaldkind. Also wo Ihre Heimat ist, sieht jeder. 1982 ist mein Gast Stefanie Auras-Lehmann in Finsterwalde, Brandenburg, Südbrandenburg, geboren. Wenn Sie sich so ein bisschen zurückversetzen zeitlich, was prägt Ihre Kindheit?
Ich habe meine Kindheit als sehr frei und offen in Erinnerung. Meine Eltern haben uns wirklich sehr anti-autoritär erzogen. Also nicht, dass wir machen konnten, was wir wollten, aber wir konnten unsere Ideen und Wünsche immer sagen und auch umsetzen.
Wenn Sie das so betonen, war das ungewöhnlich im bekannten Freundeskreis?
Ja, schon. Also ich habe ja sozusagen Eltern, die aus dem Gastronomiegewerbe kommen. Das heißt, wir durften länger aufbleiben, wir durften immer lange schlafen. Ich musste nie früh aufstehen, weil bei uns gab es wirklich erst irgendwann nachmittags Mittagbrot. Das war schon ein bisschen andersrum, aber das war einfach der Branche oder der Berufsbranche meiner Eltern geschuldet. Und ich weiß, meine Mama hat zum Beispiel auch ein Video eingeschickt an Mareike Amado. Das war damals diese Mini-Playback-Show. Und da wollte ich unbedingt mitmachen. Und da hat sie echt eine Videokamera besorgt. Also sie hat alles möglich gemacht, dass wir das aufnehmen und hinschicken. Und das hat ja schon gezeigt, dass sie unsere Talente oder wie auch immer unsere Wünsche fördert. Das hat sehr meine Kindheit geprägt. Dann natürlich auch ein bisschen die Wende. Also ich kann halt mich noch erinnern, mein Papa hat im Intershop gearbeitet und da gab es immer solche Fahrseifen und die hat meine Mama in die Hemden reingelegt, in die Kellnerhemden und das hat immer so schön gerochen.
Die Westseife eben.
Genau, die Westseife Fahr. Und meine Mutter hat dann zwischenzeitlich auch im Intershop gearbeitet und da hatten wir natürlich immer ein paar Extras. Ja, also ich hatte immer so ein paar Westprodukte da, die anderen nicht hatten.
Ah, das war Ihnen auch bewusst als Kind?
Das war mir bewusst als Kind, dass das wirklich...
Waren ja erst 6 Jahre alt.
Richtig, dann. Ein Privileg war und dass das damit zu tun hat, dass das sozusagen eigentlich bei uns nicht zu kaufen gibt. Und das hat mich eigentlich schon geprägt. Dann haben wir immer samstags geputzt, das weiß ich auch immer. Wir haben in so einer Platte gewohnt und Samstag wurde immer die Treppe gewischt und das Haus gewischt und das mache ich immer noch. Jeden Samstag wird bei uns geputzt.
Und auch jetzt verziehen Sie die Augen, weil Sie das Gefühl haben, dass ich vielleicht sagen könnte, aha, wie spießig.
Oder ja.
Ja. Wenn Sie es so beschreiben, war das auch schön.
Ja, es war schön.
Weil Platte hat man, ich bin im Westen geboren, hat man sofort irgendwie das Vorurteil, oh, das muss ja furchtbar gewesen sein. So.
Nee, gar nicht. Also wir haben erst letztens mit meiner Mutter an einer Veranstaltung teilgenommen. Also es ist sozusagen so ein Südkomplex, so heißt dieser Komplex. Und da gab es halt wirklich, klar, diese Platte, aber es gab auch ein Ärztehaus, es gab einen Supermarkt, es gab einen Kindergarten und eine Schule. In diesem Karree sind wir groß geworden. Man konnte alles erlaufen oder mit dem Fahrrad fahren. Das war eigentlich super schön. Da hatte man alles auf einmal. Und wenn man heutzutage überlegt, was man für Strecken oder für Zeit aufwendet, um irgendwo hinzukommen.
Sie waren 7 und dann war eben die Wende. Da war das ja auch Schluss mit den Intershops und so weiter. Also das heißt, Ihre Eltern mussten sich dann doch auch ein bisschen anders orientieren. Haben Sie das mitbekommen? Also gab es da Orientierungslosigkeit, die sich irgendwie auf die Familie übertrug?
Also ich habe die Erinnerung eigentlich gar nicht negativ. Im Gegenteil, also meine Eltern waren sehr erfinderisch und hatten sofort dann auch Ideen gehabt. Also meine Eltern hatten zeitweise mal einen Marktstand mit Dessous am Anfang. Dann später mit Spielsachen, an den kann ich mich natürlich mehr erinnern, weil da durften sie auch immer mit. Genau. Und da durften wir auch das Spielzeug vorführen auf dem Markt. Also wir durften dann immer mitreisen mit so einem kleinen VW-Bus. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Mein Vater hat dann aber auch zwischenzeitlich für MW gearbeitet, hat dann Produkte vorgeführt. Da weiß ich auch noch, da hat unsere ganze Wohnung nach Putzmitteln gerochen zwischenzeitlich. Er hat Versicherungen verkauft. Also meine Eltern haben immer versucht, natürlich irgendein Business zu finden, was funktioniert, haben nie aufgegeben. Und ja, zum Schluss haben sie sich ja dann auch lange, lange nach der Wende 2004 dann mit ihrer eigenen Cocktailbar selbstständig gemacht, wo ich auch ganz stolz drauf bin. Und das hat natürlich mich so weit geprägt, dass man halt gesagt hat, egal was passiert im Leben, wenn wir als Familie zusammenhalten, wir können es überall schaffen und wir können es auch vielleicht mit jedem Job oder mit jedem Business schaffen.
Was hatten Sie denn für Zukunftspläne? Spielten die sich in Finsterwalde ab, so nach der Schule? Oder was hatten Sie vor?
Also ich war damals eigentlich noch sehr heimatverbunden. Also nach dem Abitur konnte ich mir erst mal gar nicht vorstellen, wegzugehen. Im Gegenteil, ich habe mich erst mal bei allen örtlichen Reisebüros, also ich wollte halt schon gerne was mit der Ferne zu tun haben, mit der Welt, also als Reiseverkehrskauffrau. Aber ich war relativ glücklich. Ich hatte meine Sportvereine, ich habe Inlineskates gefahren, also ich hatte ein gutes soziales Umfeld und habe aber gemerkt, dass wirklich fast 3/4 meines Jahrgangs aber sich anders orientiert. Die wollten alle weg.
Weg? Richtig Ausland weg? Oder dann Berlin oder eben Dresden oder Leipzig oder Hamburg? Oder wie war das?
Also es hat sich so ein bisschen getrittet. Also ein Drittel, die noch ein bisschen heimatverbunden waren, die sind natürlich in die umliegenden Städte gegangen, sind aber auch wirklich ganz, ganz viele. Und das war ja dann noch so der letzte Jahrgang 2001 oder mit einer der letzten Jahrgänge, die dann doch auch weiter weggegangen sind, also bundesweit. Und ganz viele sind auch ins Ausland gegangen. Ne? Aber es hat sich so getrittelt sozusagen. Und ein ganz kleiner Teil ist zu Hause geblieben.
So, und Sie sind dann dort gewesen. Und plötzlich war das Umfeld eben nicht mehr so stabil, was Ihnen ja so wichtig ist. Das heißt, da haben Sie sich dann entschieden, okay, dann gehe ich auch ein bisschen weiter und sind dann in den hessischen Raum gegangen.
Also ich habe dann schon gemerkt, einmal beruflich, dass natürlich das Fernweh ein bisschen gezogen hat. Ich habe aber auch gemerkt, die Erzählung, also das ging gar nicht mehr dann zusammen. Meine Freunde haben ja über alles Mögliche gesprochen. Ich konnte da gar nicht mehr so mithalten oder hatte ja nicht so den Gesprächsstoff, obwohl ich auch viele Sachen zu Hause erlebt habe, auch schöne, aber das war mir in dem Moment nicht bewusst. Und eigentlich Grund war damals, dass das Reisebüro, wo ich gearbeitet habe, gesagt hat, okay, wir können dich nicht voll beschäftigen. Und da war für mich eigentlich klar, ich muss entweder mir einen neuen Job suchen oder ich kann auf die Ausbildung nochmal ein Studium drauf machen und bin dann nach Hessen gegangen.
Und von da aus ging es dann nach New York?
Richtig. Also das war eher Zufall. Also ich wollte in irgendeiner Form ins Ausland und habe dann in der Zeitung aus den Medien erfahren, dass es so eine Art Stipendium gibt, damals von der Palmal Foundation, die Stipendien in New York vergeben. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich da genommen werde. Ich war auch mit einer der schlechtesten, ich hatte das schlechteste Englisch und ich war wirklich so, ja, aus der Provinz, das hat man schon gemerkt. Die anderen waren schon ganz oft in Amerika und waren irgendwelche Manager oder Künstler. Aber ich glaube, das Gremium hat gemerkt, dass ich das unbedingt möchte. Aus dem Herzen heraus. Und das hat man dann, glaube ich, auch gemerkt. Und dann haben sie gedacht, sag ich ja auch mal, die Flitzpiepe, die nehmen wir mit und mal gucken, was sie da macht in New York. Ja.
Und wie haben Sie sich dann gefühlt?
Also ich habe mich in dem Moment ja schon gefühlt, dass ich sozusagen in irgendwie in zwei Welten lebe. Also ich möchte ja irgendwie einmal doch noch die Steffi von zu Hause sein, von Finsterwalde, aber ich möchte natürlich auch weltoffen sein, möchte viele Sachen erfahren und möchte mich weiterbilden. Und als ich erfahren habe, dass ich genommen worden bin, habe ich das so ein bisschen so als meine Chance gesehen. Das war meine Chance, hier was ganz Großes zu erleben und war mir aber auch in dem Moment auch wieder bewusst, dass meine Persönlichkeit irgendwann mal eine große Rolle spielen wird. Dass man vielleicht nicht, also man kann viel wissen, man kann sich viel Wissen aneignen, aber ich glaube, dass so diese, dass man auch ein bisschen Persönlichkeit mitbringen muss, um vielleicht im Leben weiterzukommen.
Sie waren sehr offen, Sie haben sich sehr interessiert für das, was auf Sie zuströmte. Hat man eigentlich auch Interesse an Ihnen gehabt, also an Ihrer Geschichte gehabt? Also, oder wusste man vielleicht dann auch in den USA eben, konnte man mit Brandenburg was anfangen?
Eigentlich gar nicht. Bei allen meinen überregionalen oder weltweiten Auftritten, genau, war es eher so das typische, die Berliner Mauer und Osten und Bananen und wie auch immer. Also es waren halt schon so ein bisschen Klischees. Es hat sich während der Studienzeit und während meinen Jobs so ein bisschen herauskristallisiert und das hatte mich so ein bisschen erschrocken, weil da auf einmal habe ich meine Identität erstmal hinterfragt. Das war für mich ja gar kein Thema. Also ich dachte, wir leben in Deutschland und alles gut und ich mache das mal und mache das. Aber dass ich daraufhin habe ich natürlich dann auch nochmal meine Eltern interviewt, habe mich natürlich mit dem Thema beschäftigt, was war früher. Bin dann auch zu dieser dritten Generation Ostdeutschland gekommen. Das ist eine Initiative, die sich gerade mit dieser Zielgruppe beschäftigt, die halt zwischen 1982 und älter sozusagen, die eigentlich so reingeboren sind, genau in diese Wendezeit.
Und die eben Eltern erlebt haben,
die verunsichert waren. Und die Eltern, richtig, genau. Ja, also es war zum einen ein gewisses Unverständnis da, aber auch teilweise Interesse. Aber eher einige, die das so ein bisschen, ein bisschen ausgelacht haben sozusagen.
Und was hat das dann mit Ihnen gemacht? Haben Sie dann gedacht, so euch zeige ich's?
Also eigentlich schon. Ich habe dann wirklich mal in so einer Politikstunde, habe ich dann mal die Möglichkeit bekommen, das war aber übrigens auch ein Lehrer aus Leipzig damals, wirklich mal zu sagen, ja, wie war das? Also wir haben jetzt nicht irgendwie hinter der Welt gelebt, sondern wir haben auch schöne Sachen gehabt. Wir hatten auch gute Sachen, die übrigens heutzutage auch übernommen werden, Kitas und so weiter. Wir haben wirklich gute Systeme ja auch gehabt. Es war ja nicht alles schlecht. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, da auch ein bisschen aufzuklären. Und dann ging es auch wieder positiv weiter. Und ich war aber in dem Moment trotzdem immer noch geschockt. Und das bin ich jetzt im Nachhinein immer noch, weil eigentlich müsste man davon ausgehen, wir sind jetzt eine jüngere Generation, dass das eigentlich für uns kein Thema mehr sein sollte. Ne? Also, aber ich bin gespannt, wie die nächsten Jahrgänge, wie meine Kinder das dann weitererleben, ob sie da gefragt wird. Ist denn deine Mama damals noch? Also ich bin gespannt, wie sich das nach 30 Jahren, feiern wir ja auch dieses Jahr, wie sich das weiterentwickeln wird. Das wird sicherlich immer Thema sein, aber ich hoffe, dass dann bald kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Ost und West.
Der Liebe wegen kehrte Stefanie Auras-Lehmann nach Finsterwalde in Südbrandenburg zurück. Bevor wir auf die Geschichte kommen, ich habe ganz aktuell gelesen, Finsterwalde holt die deutsche Meisterschaft im Männerballett. Gerade am Wochenende war das, glaube ich. Also das ist zum Beispiel auch so was, was beim Bild von Finsterwalde vollkommen entgegenläuft. Ist viel los bei Ihnen.
Ja, absolut. Unser Männerballett ist klasse. Ich gehe auch immer zum Sängerkarneval. Und ja, es gibt auch einen Motorsport, also hier so Modellflugzeuge, jemand, der da relativ gut dabei ist, Motocross. Ja, da ist schon ein bisschen was los. Man kriegt das nur nicht so mit. Aber schön, dass Sie das wissen.
Wir haben gerade darüber gesprochen, vor der Musik, wie Sie so gemerkt haben, im Ausland plötzlich mit der eigenen Identität und die gesucht und so weiter. Ich habe jetzt gesagt, Sie sind wegen der Liebe zurückgekehrt. Denn Sie haben die ganze Zeit, als Sie entweder in Hessen oder aber im Ausland waren, die Liebe saß in Brandenburg und hat auf Sie gewartet. Ist ja auch eine risikoreiche Verabredung.
Absolut. Ich sag immer, ich hoffe, mein Mann verzeiht es mir heute. Mein Mann war ja so ein bisschen der Heimscheißer. ist nicht böse gemeint, das Wort, aber es ist generell, glaube ich, so eine Entwicklung, die man ja in Ostdeutschland beobachtet, dass halt sehr viele Frauen weggehen. Also das ist tatsächlich so, das hat man auch schon in Studien festgestellt, weil die Männer ja mehr so verortet sind in Feuerwehrvereine, Sportvereine, Fußball und die erben dann vielleicht doch mal ein Haus und so. Also wir haben schon, das kann man auch in der Cocktailbar meiner Eltern sehen, einen Männerüberschuss auf dem Land. Und die Frauen sind irgendwie, ja, wendiger und schneller weg. So, und das hat auch auf mich zugetroffen. Und mein Mann war halt sehr heimatverbunden. Und das war auch überhaupt nicht klar, ob wir das durchstehen oder ob wir das schaffen.
Sie haben zwischendurch auch versucht, ihn wegzulocken.
Absolut. Mhm. Mehrmals habe ich das versucht, aber da war wirklich kein Kompromiss zu finden. Aber ich fand gut, dass er mich ziehen lassen hat und dass er sozusagen meine Wissensstillgunst ja nicht entgegnet ist, sondern dass er die gestillt hat mit.
Ja, dass er sie einfach hat machen lassen. Dann sind sie irgendwann, haben sie dann aber den Entschluss gehört, ich gehe zurück. Da hat ja Verschiedenes wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Die Liebe, aber eben auch dieses, vielleicht sollte ich es doch zu Hause probieren. Aber da waren sie dann ja schon einige Jahre weg gewesen. Was für ein Finsterwalde haben sie denn dann vorgefunden?
Also das Finsterwalde, was ich dann vorgefunden habe, hatte sich schon auch verändert.
Das war so Anfang der 2000er, ja.
Also 2009 bin ich dann zurückgekehrt und da habe ich schon gemerkt, dass der ein oder andere, aber das war wirklich punktuell, also eine beste Freundin von mir war schon ein Jahr lang zurückgekehrt und da dachte ich, Mensch, die hat am Leipziger Flughafen gearbeitet in einer relativ guten Marketingabteilung. Die geht nach Finsterwalde zurück, das fand ich schon stark. Also da hatte sich gerade so diese Gruppe so ein bisschen von den Raumpionieren, sage ich jetzt immer, von diesen ersten Pionieren so ein bisschen zusammengestellt zu Hause, wo ich gedacht habe, Mensch, dann bist du ja nicht alleine, weil halt einfach auch viele weggegangen sind und diejenigen, die da geblieben sind, zu denen hatte man ja nicht mehr so den Kontakt. Und mein Mann hat gesagt, komm, wir versuchen's und wenn nicht, ich gebe dir 3 Monate und dann ziehe ich mit dir dahin, wo du möchtest. Und da habe ich gedacht, ach, das können wir ja mal probieren. Also es war alles noch so im Experimentierstatus.
Mit welcher Jobvorstellung sind Sie denn nach Finsterwalde zurückgegangen?
Also ich habe wirklich damals geglaubt, nachdem ich mir so einen abgebrochen habe, wirklich Ausbildung, Studium, Ausland, dass ich sozusagen bei uns in der Region den Tourismus voranbringe und revolutioniere. Dass ich neue Ideen, Innovationen einbringe, das war eigentlich meine Passion. Und ich habe damals 145 Bewerbungen geschrieben. Es ging nichts, es ging wirklich nichts. Ich habe Absagen bekommen, weil einfach keine Stelle da war. Wenn ich zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden bin, dann waren das meist sehr niedriglöhnige Arbeiten oder freiberufliche Arbeiten. Und da war ich schon sehr enttäuscht in dem Moment, wo ich eigentlich dachte, gut, man kann ja hier seine Lücke vielleicht finden, aber die hatte ich lange Zeit nicht gefunden.
Aber ich meine, da sind wir an dem Hauptpunkt, warum Leute überhaupt die Gegend verlassen, weil da die Jobs eben nicht sind.
Richtig, genau. Und das war halt 2009 wirklich noch so, dass man da wirklich auch Probleme hatte, dort Arbeit zu finden. Was sich jetzt übrigens, muss ich sagen, wir haben ja die Agentur seit 2012 offen, absolut geändert hat. Also Fachkräfte werden gesucht. Das hat uns auch die Agentur für Arbeit bestätigt. Das haben wir in den letzten Monaten mal Revue passieren lassen, beziehungsweise mal verglichen von den letzten Jahren, die Stellenangebote, die offen sind und jetzt. Es siedeln sich auch neue Firmen inzwischen auch wieder an. Also ich hatte es damals wirklich schwer und meine Mitstreiter. Aber jetzt, wo das Thema Rückkehrer, also es gibt ja auch eine Förderrichtlinie im Land Brandenburg, es wird ja wirklich auch von der Staatskanzlei Brandenburg und vom Ministerpräsident Brandenburgs auch wirklich gefördert. Das steht auf der Agenda ganz oben. Das hat natürlich viel gebracht und das erleichtert den jetzigen Rückkehrern natürlich den Weg.
Bevor wir auf die Rückkehreragentur kommen, mal ganz kurz, was haben Sie denn dann eigentlich für sich gefunden nach 145 abgelehnten Bewerbungen?
Also ich bin dann erstmal wieder in die Bar gegangen, habe was getrunken, war total deprimiert. Und da ist aber mal ganz gut, da trifft man gute Leute meistens zu später Stunde. Und da hat mir jemand gesagt, also erstmal hat mich jemand angesprochen, ja und hier versuchst du nochmal Fuß zu fassen. Und der hat gesagt, im Landkreis Elbe-Elster gibt es nur die Armen und die Alten und die diese verwalten. So Kind, da kannst du dir aussuchen, was du machst. Habe ich gesagt, oh, Altenpflege ist nicht so mein Ding, aber Thema Arbeit, also Arbeitsmarkt. Und dann bin ich so ein bisschen auf diese Schiene gekommen, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt keine Reisen verkaufe, ich kann gut reden, ich kann mich verkaufen, also sprich meine Person oder das Produkt, also Arbeit. Und dann bin ich wirklich, habe ich mal ein bisschen quer geguckt und das empfehle ich auch vielen Rückkehrern, mal in andere Branchen reinzugehen und als Quereinsteiger einzusteigen. Und bin dann zu diesem Verein Generation gegen Gemeinsam gekommen, der eine Projektassistentin gesucht hat für ein Arbeitslosenprojekt, für langzeitarbeitslose Alleinerziehende. Und da bin ich als Quereinsteiger reingekommen und seitdem bin ich auch dort. Das wären dies Jahr 10 Jahre.
Und mit dieser Erfahrung und mit der Beobachtung, dass immer mehr sich doch wieder in Finsterwalde eingefunden haben, die eben irgendwo außerhalb ihr Glück gesucht haben, haben Sie dann gedacht, denen helfe ich jetzt, die sollen es nicht so schwer haben? Oder aus welchem Grund ist diese Rückkehreragentur entstanden?
Richtig, also es war einmal der Name Comeback Elbe-Elster, kam natürlich, weil es ein Comeback für mich war. Also man muss wirklich nochmal neu anfangen, wie so ein Star, der keine Platten mehr verkauft hat, weil ich dachte, ich kenne da alle, ich kenne den und da kriege ich gleich einen Job. Das hatte sich nicht bewährt. Also muss man doch wieder ganz von vorne anfangen. Das war der eine Grund, der Namenstitel. Und der andere war natürlich, dass ich genau beruflich gesehen habe, die Unternehmen haben Fachkräfte gesucht, also nicht nur Langzeitarbeitslose, die sie nach und nach aufbauen mit Weiterbildung und zusätzlichen Qualifikationen. Da war der Bedarf da. Auf der anderen Seite haben natürlich ganz viele Freunde so gemerkt. Ich meine, ich hatte natürlich auch einen gewissen Freizeitluxus. Ich hatte auf einmal wieder Zeit und ich habe Leute besucht und ich hatte irgendwie am Wochenende wieder frei. Und da haben alle gesagt, oh, das ist ja toll. Ich überlege auch zurückzukommen. Und da habe ich einfach diese zwei Bedarfe gesehen und habe dann diese Facebook-Seite erstmal ganz niedrigschwellig gegründet. Diese Facebook-Seite Comeback Elbe Elster. Und dann ging es eigentlich so nach und nach los.
Das Berlin-Institut hat neulich die demografische Lage der Nation bis, ich glaube, 2035 hochgerechnet und hat da vorausgesagt, dass mehr als jeder fünfte Einwohner in 5 Kreisen im Norden und Südosten Brandenburgs verloren geht bis 2035 und darunter eben auch Elbe-Elster, der Kreis meines Gastes Stefanie Auras-Lehmann. Sie tatsächlich beobachten es aber ein bisschen anders. Es kehren eben viele zurück. Aus den Gründen eben Freizeit, Heimat, Verbundenheit und inzwischen auch mehr Jobs.
Ja.
Sie haben deswegen eine Rückkehreragentur gegründet, Comeback Elbe Elster. Was können Sie konkret tun? Wo müssen Sie und wo können Sie helfen?
Ja, also die Agentur versteht sich eigentlich als so eine Art Lotse, sag ich jetzt immer, oder Kümmerer oder Rückkehrerfreundin oder wie auch immer. Ich habe ja auch noch 2 nette Kollegen. Also wir sind jetzt inzwischen ein Team von 3 Personen. Ich bin nicht mehr alleine, das ist total toll. Und wir beraten sozusagen die Rückkehrer mit all ihren Anfragen. Natürlich ist Arbeit das A und O. Wir arbeiten dann aber auch mit der Agentur für Arbeit, mit der IHK, mit Unternehmerverbänden zusammen. Also wir sind nicht mehr alleine. Ja. Und wir haben natürlich dann die Kontakte, dass ich derjenige nicht noch durchfragen muss, sondern wir haben eine E-Mail, da stehen alle Kontakte drin, da kann man gleich seine Bewerbung hinschicken. Und es gibt auch von der Agentur für Arbeit inzwischen ein Rückkehrerteam. Unternehmer kommen zu uns in den Laden und inserieren ihre Stellenanzeigen. Also das war auch lange Zeit nicht so. Da mussten wir auch ganz viel Aufklärungsarbeit erstmal leisten, dass wir sowas anbieten. Sie informieren sich aber auch über das Thema Wohnung und Immobilien. Das ist ein ganz heißes Thema. Also ich muss sagen, ich habe 2 Jahre lang jetzt ein Haus gesucht. Ich habe endlich eins gefunden. Also auch auf dem Land oder zumindest in gewissen, man nennt das so Schwarmstädte, die bauen sich jetzt auch schon zu. Also wirklich, wer bei uns im Finsterwald ein Haus sucht, der muss jetzt schon ganz schön gucken.
Weil ansonsten wird immer von Leerstand, von beklagenswertem Leerstand geredet.
Richtig, genau. Aber es gibt halt wirklich Städte in Brandenburg, unter anderem auch Wiesenburg oder Luckenwalde, habe ich letztens Berichte gesehen, die einfach gute Zuganbindungen haben und die dann natürlich auch die Rückkehrer und Zuzügler anziehen. Genau, das sind so einfach Sachen, die wir besprechen, aber auch das Thema Schule und Kitas. Also es sind einfach so Insider-Tipps, die wir geben, aber auch ganz konkrete Sachen. Also ich mache das ja jetzt schon seit 6 Jahren und auch meine Kolleginnen haben das bestätigt. Also früher, ich sage immer früher, hat man einfach so ins Blaue gesagt, ich möchte zurückkommen, was kann man hier machen und so weiter. Und jetzt sind es aber wirklich, die haben sich schon vorinformiert. Die kommen mit ganz konkreten Fragestellungen zu uns und da müssen wir natürlich mit einem riesengroßen Netzwerk zusammenarbeiten.
Ich stelle mir vor, weil Sie das Stichwort Netzwerk jetzt gerade sagen, dass in dieser Agentur auch tatsächlich Netzwerke entstehen. Also vielleicht auch Ideen für Dinge, die man dann als Unternehmer selber auf die Beine stellt, oder? Also so kommen viele nach Finsterwalde zurück und gründen ein kleines Unternehmen?
Zum Teil. Also genauso ist es wirklich auch passiert. Also wir haben ja so einen Heimatladen in der Innenstadt von Finsterwalde. Da ist diese Willkommensagentur verortet, aber auch ein kleiner Coworking Space mit auch einer Lichtplanerin, die Maria Goldberg, die sich auch selbstständig gemacht hat als Start-up-Unternehmen, als Lichtplanerin. Und sie hat wiederum ein Netzwerk gegründet für Unternehmer, junge Wilde, die Neopreneurs, die tatsächlich ein kleines Business vielleicht erstmal im Kleingewerbe aufbauen, sich einen Job suchen. Das ist eigentlich so immer der Start, ne? Man sucht sich erstmal einen Job oder einen Teilzeitjob, gründet dann sozusagen seine Firma und irgendwann ist das Business dann so groß, dass man dann davon leben kann. Und wir haben auch so ein regionales Schaufenster, wo Leute, die irgendwas basteln, nähen oder irgendwas herstellen, Wein herstellen zum Beispiel, auch ein Rückkehrer stellt Wein her, was man präsentieren kann als regionale Produkte. Und das ist dann wie so ein kleiner Inspirationsort mit Möglichkeiten auf dem Land.
Sie haben jetzt Willkommenskultur das Wort gebraucht. Willkommenskultur haben wir ja eigentlich in einem anderen Zusammenhang jetzt viele Jahre diskutiert. Geht es bei Ihnen eigentlich tatsächlich nur um Rückkehrer oder geht es auch um Leute, die ganz neu in Finsterwalde anfangen? Geht es vielleicht auch um Leute, die mit ausländischen Wurzeln in Finsterwalde anfangen? Haben Sie zu denen genauso Kontakt?
Also das war damals bei der LAN-Gründung ein Thema. Da haben wir die örtlichen Dienstleister wie Johanniter, Caritas. Es gibt ja verschiedene Institutionen, die sich da wirklich eingehend mit vielen guten Projekten auch beschäftigen. Das haben wir abgegrenzt, damit wir nicht zu viel vermischen, sage ich jetzt mal. Und wenn sich jemand bei uns meldet, dann leiten wir natürlich diese Kontakte weiter. Und da stehen wir im guten Kontakt und haben aber auch mit diesen Institutionen, die dort genau Flüchtlinge betreuen, aber auch andere Migranten, einen guten Draht. Und da kann jeder zu uns kommen. Aber das hat sich jetzt bisher, hat sich das noch in der Waage gehalten. Und das ist auch gut so, dass jeder seine Kompetenzen hat.
Normalerweise hört man von Brandenburg immer so und so viel beispielsweise AfD-Wähler. Und das ist dann für viele, die vielleicht aufs Land ziehen wollen, beim Thema Brandenburg Abstand nehmen, aufgrund der beispielsweise jetzt bei den letzten Wahlen an die AfD gegangenen Stimmen. Bekommen Sie so etwas mit? Dass also genau solche politischen Erwägungen viele Leute davon abhalten, nach Brandenburg zu ziehen?
Also wir hatten das in den letzten Jahren gar nicht. Ich glaube, da haben meine Kollegen aus Sachsen, die haben mir das bereits berichtet, dass dort gibt es ja auch Rückkehrinitiativen, die natürlich dann auch eher mit den Zuzüglern, das fragen auch eher die Zuzügler, da gefragt haben, ja, ob das sicher ist oder ob man da hinziehen kann. Hm. Und wir haben es jetzt, sage ich mal so, seit ein paar Monaten, die eine oder andere Anfrage, wo wir allerdings, ja, auch nur sagen können, also ihr müsst zuziehen, ihr müsst zurückkehren, damit wir halt weltoffen werden, damit wir gemeinsam hier was gestalten können, damit wir vielleicht auch den AfD-Wählern wieder Mut geben können, dass wir sagen können, wir können das auch selber gestalten, wir können selber hier Sachen bewegen und das ist eigentlich so unser Ansatz.
Sie haben gerade gesagt, es gibt Rückkehrinitiativen auch über Finsterwalde hinaus. Gibt es eigentlich auch welche im Westen? Weil es gibt ja nicht nur das Ost-West wegziehen und wieder herziehen, sondern ja auch Stadt-Land-Flucht und vielleicht wieder aufs Land ziehen. Das ist ja eventuell auch ein Thema, was weit über Ostdeutschland hinausgeht.
Wir haben gerade ein aktuelles Projekt von der Robert-Bosch-Stiftung im Neulandgewinner-Programm. Das sind Menschen, die Neuland gewinnen. Und dort gibt es ein Tandem-Projekt, was ich betreuen darf, was es erstmalig gibt, mit einer Initiative aus dem Hochsauerlandkreis. Die heißen Heimvorteil. Und wir haben seit Januar begonnen, unsere Initiativen sozusagen wissenschaftlich auch mit einer Begleitung zu hinterfragen. Kehrt man im Osten anders zurück als im Westen? Wir haben jetzt auch im September eine große Hospitation, wo der Hochsauerlandkreis zu uns kommt. Und nächstes Jahr im März werden wir in den Hochsauerlandkreis reisen und Ende nächsten Jahres wird es da sicherlich spannende Ergebnisse geben, ob es da Gemeinsamkeiten, Unterschiede und was auch immer noch gibt.
Stefanie Auras-Lehmann ist nach Brandenburg, genauer nach Finsterwalde zurückgekehrt, hat ein Buch darüber geschrieben, engagiert sich als Rückholerin. Frau Auras-Lehmann, was machen Sie denn, wenn Ihre Kinder, noch sind die klein, aber wenn Ihre Kinder eines Tages sagen, wir gehen nach New York?
Ich komme mit, würde ich sagen. Ich komme mit für eine Weile. Ich würde meinen Kindern sagen, ja, geht in die Welt hinaus. Das ist doch schön. Und ob ihr dann irgendwann zurückkommt, ich würde es mir wünschen. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass man auch so den Blick über den Tellerrand hat, dass man mal weg gewesen ist. Ich akzeptiere aber auch, wenn sie sagt, Mama, ja, ich bleibe bei dir. Ich steige, wer weiß, was ich nochmal später machen werde. Ich steige damit ein oder wenn du noch was aufgebaut hast, ein kleines Business oder so. Also ich bin eigentlich bei ihr, aber ich würde mir schon wünschen, dass sie vielleicht irgendwann auch mal zurückkehrt. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es so.
Stefanie Auras-Lehmann, Dankeschön für Ihren Besuch und viel Erfolg weiterhin bei der Initiative Comeback Elbe Elster.
Vielen Dank und ich möchte mich auch nochmal bei Ihnen bedanken, dass ich hier eingeladen worden bin. Auch die Medien haben natürlich viel dazu beigetragen, dass unsere Initiative so groß geworden ist, dass inzwischen im Land Brandenburg Rückkehrer auch auf der Agenda stehen. Ich bin heute nur stellvertretend hier. Es sind ganz, ganz viele tolle Menschen, die uns unterstützen und fördern und auch Sponsoren. Und ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt.
Das wünschen wir Ihnen auch.